Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Annette Riegel.
Ein Fossil am Ende, der Kohleausstieg und die Folgen, das ist in der kommenden Stunde unser Thema. Ich begrüße Sie zu einem Wortwechsel in Kooperation mit der Volkswagen Stiftung von einer öffentlichen Veranstaltung im Schloss Herrenhausen. Es diskutieren die Expertin für erneuerbare Energien, Professorin Jutta Hansson, Professor Bernd Hirschel vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung und der Umweltökonom Felix Christian Mattes vom Öko-Institut. Herr Mattes, Sie waren Mitglied der sogenannten Kohlekommission der Bundesregierung. An dem Datum für den von ihr dieser Kommission empfohlenen Fahrplan, spätestens Ausstieg bis 2038, hat es viel Kritik gegeben. Zum Beispiel von 150 Forschern der TU Chemnitz, die darauf drängen, dass der Kohleausstieg viel früher kommt, nämlich schon vor 2030. Was wäre denn Ihr persönliches Wunschdatum gewesen?
Also ich habe ja die letzte Nacht mit 21 Stunden in der Kernverhandlungsgruppe verbracht. Ich glaube, dass diese Zahl 2038 ein höchst theoretisches Datum ist. Wenn es uns gelingt, im Jahr 2030 65% Erneuerbare zu haben und wir werden spätestens im Jahr 2030 Knappheitspreise im europäischen Emissionshandelssystem haben. Das heißt, wir werden im Jahr 2038 nicht wegen der Politik, sondern wegen der marktlichen Rahmenbedingungen keine Kohleverstromung mehr haben. Mein Wunschdatum hätte irgendwann zwischen 2030 und 2035 gelegen. Das war nicht mehrheitsfähig für zwei Drittel. Aber ich glaube, das entscheidende Ergebnis der Kohlekommission ist nicht das Enddatum, sondern ist das, was zwischen heute und 2025 und 2030 passiert. Der eigentliche Erfolg der Kohlekommission ist, dass wir für die nächsten 5 Jahre eine erhebliche Verminderung der Kohleverstromung in Deutschland sehen werden. Der Kern und der große Erfolg der Kohlekommission ist, glaube ich, das, was in den nächsten 5 Jahren bis 10 Jahren passiert.
Frau Hansson, Sie leiten das Fachgebiet elektrische Energieversorgung unter Einsatz erneuerbarer Energien an der Technischen Universität Darmstadt. Berlin will bis 2030 schon aus der Kohle aussteigen, müssen Sie 5 Kohlekraftwerke bis dahin ersetzen. Sie wollen mehr Müll verbrennen, Sie wollen mehr aus Biomasse Gas erzeugen. Jetzt könnte man sagen, die spinnen die Berliner. Oder man sagt, hey, die zeigen, dass es auch schneller gehen kann und gehen schon mal voran. Wie sehen Sie es?
Ja, da ist ja genau die Zahl, die Sie hören wollten, Herr Mattes. Also einige können es schneller. Sie finden den Ersatz. Sie sind auch sehr innovativ bei dem Finden des Ersatzes, muss man auch sagen. Aber für mich als Ingenieurin, wenn ich das mal übersetze, heißt das, Berlin, lastnahe Erzeugung. Wir brauchen also kein zusätzliches Netz auszubauen, weil das ist immer mein Augen.
Viel Fernwärme allerdings.
Viel Fernwärme, ne? Dafür ist es eigentlich da. Und das heißt also, man schafft es in diesem Ort natürlich, man muss nicht auf den Netzausbau warten, weil wenn Sie mich fragen, was ist denn meine bevorzugte Zeit? Natürlich kann der Kohleausstieg nicht erfolgen, wenn wir das Netz nicht fertig haben, nämlich wenn wir die Leistung nicht an die richtige Stelle bringen können. Das ist immer mein Punkt, wenn ich schaue, was passiert eigentlich, wenn wir die Kohlekraftwerke ausschalten. Für Berlin, hat Berlin erneuerbare Energien? Nee, das ist eigentlich nicht mein Hauptaugenmerk. Also die Photovoltaik, das ist zwar da, aber nicht so stark wie im ländlichen Raum. Die erneuerbaren, also Windenergie vermute ich auch nicht in Berlin. Das heißt, wir haben viel, viel mehr und viel größere Probleme. Also Berlin hat es sehr clever gemacht und ich begrüße es auch sehr.
Herr Hirschel, Sie sind Leiter und auch Gründer des Bereichs nachhaltige Energiewirtschaft und Klimaschutz am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, kurz IÖW. Es gibt auch Kritik, die sich jetzt weniger auf das Datum des Ausstiegs bezieht, sondern eigentlich eher grundsätzlicher Natur ist. Da reibt man sich daran, dass der Ausstieg politisch beschlossen wurde aus der Kohleenergie und nicht einfach gesagt wurde, der Markt wird es richten. Wir sorgen dafür, dass Kohleverstromung zu teuer wird, dass es sich nicht mehr lohnt über einen Preis auf CO2. Und dann passiert es von alleine. Warum muss die Politik da reinfuschen?
Naja, Felix Mattes hat es eben angesprochen, dass das möglicherweise durchaus jetzt zusätzlich noch dazukommen kann. Aber wenn man mal zurückschaut, muss man sagen, das einzige Instrument, was wir haben, um sozusagen so eine Marktentwicklung auch wahr werden zu lassen, das ist der Emissionshandel. Also wir haben einen CO2-Preis im Strombereich schon, den haben wir in den anderen Bereichen nicht überall da, wo wir ansonsten fossile Brennstoffe einsetzen. Da gibt es das nicht. Im Strombereich für die großen Kraftwerke, da haben wir das. Und das haben wir aber schon seit 14 Jahren. Also das heißt, dieses Instrument ist 2005 eingeführt worden. Das hat man schon beim Kyoto-Protokoll quasi als das zentrale Instrument. Und das Kyoto-Protokoll ist aus dem letzten Jahrtausend. Ja. Also insofern, dieses Instrument hat schon eine lange Geschichte hinter sich. Und es sollte ursprünglich mal mit einem Preis von 30 Euro pro Tonne starten. Das hat aber jahrelang nicht funktioniert.
Gehen müsste. Also warum konnte man da nicht tatsächlich darauf warten?
Naja, Sie brauchen schon ein paar Grundsatzentscheidungen. Man muss sehen, dass in den letzten Jahren tatsächlich noch ein paar Kohlekraftwerke in der Planung waren. Das heißt also, wenn es nicht eine klare politisch-gesellschaftliche Entscheidung gegeben hätte, diese Technologie wollen wir nicht mehr. Das heißt auch, wir wollen nicht mehr neue Kraftwerke bauen, die dann ja wieder 30, 40 Jahre Lebenszeit haben. Dann haben Sie damit schon mal sozusagen etwas Gutes getan. Und wir haben in den betroffenen Regionen natürlich auch Planungen gesehen, die weit in die 40er Jahre gehen. Das heißt also, hier brauchte es, glaube ich, schon einen Befriedungsprozess sozusagen, der diesen politischen Beschluss herbeigeführt hat. Es kann allerdings jetzt umgekehrt natürlich sein, dass wenn tatsächlich der Markt zu einem Treiber wird und der CO2-Preis, der ist jetzt erstmalig seit einem Jahr angezogen, wir sind jetzt über die 20 Euro geklettert, da wollten wir eben eigentlich schon vor 14 Jahren sein, das sollte so ein Startpreis sein, insofern hängt das jetzt ein bisschen hinterher. Aber wenn der Markt jetzt hier unterstützt, dann kann uns natürlich dieses Ergebnis, was wir erzielt haben, umgekehrt jetzt auch den Kollateralschaden einbringen, dass diese Laufzeit gefordert wird. Also ich denke, da wird man wahrscheinlich erwarten können, dass die Betroffenen dann die Laufzeit auch einfordern werden.
Sie haben jetzt eben gesagt, auch in Deutschland werden trotz des Kohleausstiegs unter Umständen tatsächlich noch Kohlebergwerke neu ans Netz gehen, Datteln 4 beispielsweise. Und da gibt es die Diskussion darum, ganz abgesehen von denen, die weltweit ans Netz gehen werden, die Zahl ist reduziert, aber es kommen viele ans Netz. Und bei diesem berühmten Datteln 4 im Rheinland gibt es die Diskussion, ob das nicht widersinnig ist. Man steigt aus der Kohle aus und anschließend schaltet man neues Kohlekraftwerk auf. Und dann gibt es aber die anderen, die sagen, Moment mal, das ist hochmodern. Der Ministerpräsident sagt, das modernste der Welt. Und dann sollten wir im Gegenzug andere schneller abschalten.
Das ist das letzte Kohlekraftwerk, was im Moment in Rede steht sozusagen. Und natürlich sind wir hier jetzt schon, nachdem der Beschluss gefallen ist, in einer Verhandlungssituation. Das heißt, der Betreiber hat natürlich ein Interesse daran, einerseits entweder das Kraftwerk, was jetzt schon so gut wie bezahlt ist, ans Netz zu bringen oder aber eine gute Entschädigung auszuhandeln. Und an dieser Stelle sind wir jetzt. Also wie gesagt, der Beschluss, der erspart uns jetzt in Zukunft Kohlekraftwerke und das wäre ohne den Beschluss wahrscheinlich nicht so einfach gewesen.
Und ich möchte noch einmal etwas über die Technik sagen. Also warum sind wir Ingenieure, warum ist uns so dran gelegen, dass wir konventionelle Kraftwerke, auch Kohlekraftwerke am Netz behalten? Kohlekraftwerke oder Dampfkraftwerke verhalten sich prinzipiell anders als die erneuerbaren Energien. Die Kohlekraftwerke haben das, was Sie vielleicht auch haben, ein bisschen Trägheit. Und Trägheit macht sie langsamer. Das ist erstmal etwas Negatives, aber dummerweise haben wir das Netz so aufgebaut, es funktioniert so. Das heißt, diese Trägheit nutzen wir aus, dass wenn Fehler sind im Netz, dass wir darauf reagieren können. Das ist die Zeit, die wir brauchen. Also das heißt, wir gucken immer ganz ängstlich hin, welches Kohlekraftwerk geht vom Netz. Und es gibt auch Verbote für einzelne Kraftwerke, nicht vom Netz gehen zu dürfen, weil sie sind systemrelevant. Das heißt, wir haben das Prinzip aufgebaut, das Netz funktioniert so auf diesen konventionellen Kraftwerken. Und jetzt müssen wir uns etwas Neues überlegen. Das tun wir natürlich auch mit Hochdruck. Wir sind gerade im Moment gefühlt wieder an einer Scheidewende, nämlich wir haben die ganze Zeit gesagt, okay, wir legen erneuerbare Energien ins Netz, wir haben Photovoltaik, da ist gar keine Trägheit, da dreht sich nichts, sondern da ist ein Wechselrichter und ich behaupte immer, Wechselrichter, das ist Leistungselektronik, die können alles. Die sind sehr mächtig, man muss sie nur programmieren, man muss ihnen alles beibringen und das machen wir gerade. Wir haben dann gesagt, wir bringen euch was bei, was ihr im Netz für Aufgaben zu erfüllen habt, weil ein Kraftwerk macht deutlich mehr als nur Leistung ins Netz zu speisen, sondern wir haben hier eine Spannungshaltung, wir müssen die Frequenz halten, wir müssen im Fehlerfall reagieren, im Netzbetrieb. Also es sind wirklich vielfältige Aufgaben, die wir jetzt ersetzen müssen. Wir haben jetzt einen gewissen Anteil Erneuerbaren im Netz, wir sind jetzt um die 40% und wir sind jetzt dabei, diese neuen Regeln beizubringen und auch kennenzulernen.
Herr Battes, Sie wollten darauf reagieren, aber nehmen Sie bitte noch eine Frage von mir mit Huckepack sozusagen. Der Weltklimarat sagt ja, dass um das Ziel, dass wir das Klima nur um 1,5 Grad erwärmen wollen, möglichst noch weniger, um das erreichen zu können, müssten eigentlich 78% der weltweit existierenden Kohlekraftwerke abgeschaltet werden. Gleichzeitig geht der Ausbau ja weiter, vielleicht nicht in Deutschland, aber in China, in Indonesien, in Vietnam, in der Türkei, in Russland. Sind wir Deutsche mit unserem Ausstieg ein kleiner Tropfen auf einem verdammt heißen Stein?
Das ist, glaube ich, ein bisschen zu statisch. Aber lassen Sie mich vorher bitte noch mal mit zwei Mythen aufräumen. Wir haben das Problem, dass ein Großteil dieser Debatte auch von Mythen dirigiert wird. Kraftwerke, zu der Hypothese, die werden altersbedingt sowieso abgeschaltet. Kraftwerke werden niemals abgeschaltet, weil sie alt sind, sondern sie werden abgeschaltet, wenn sie unwirtschaftlich sind. Das heißt, es geht um die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Und wenn die so sind, dass alte Kraftwerke länger betrieben werden, dann werden sie länger betrieben. Punkt. Und das heißt, diese Hypothese, die werden sowieso alle im Verlauf der 2020er Jahre abgeschaltet worden, die ist falsch. Der zweite Mythos, Datteln 4, die Kommission hat sich das ja nicht einfach gemacht, die Nichtinbetriebnahme von Datteln 4 zu empfehlen. Natürlich ist wahr, dass dieses neue Kraftwerk einen höheren Wirkungsgrad hat und deswegen pro Kilowattstunde Produktion eine geringere Emission hat. Dieses Kraftwerk hat aber relativ niedrige Betriebskosten, sodass es mehr ausgelastet wird als ein altes. Das heißt, dieses neue Kraftwerk, was in Betrieb geht, wird gemessen in Millionen Tonnen mehr emittieren, als entstehen würden, wenn man ein altes Kraftwerk mit der gleichen Leistung abschaltet. China und andere Staaten, das ist wahr. Es werden eine Vielzahl von Kraftwerken geplant, wobei die Zahl der Planungen und auch in der Betriebnahme in den letzten Jahren massiv zurückgegangen ist. Das kann man aber Staaten wie China oder Indien oder Indonesien schwer verbieten, wenn man aus einem Land kommt, was seit 1870 ganz große Mengen CO2 in der Atmosphäre deponiert hat. Wenn wir nicht zeigen, dass das reibungsarm einigermaßen geht, und da geht es auch um die Region und die Beschäftigten, gibt es keinen Anreiz für andere, in die gleiche Richtung zu gehen. Lassen Sie mich noch einen Satz sagen. Ich war letzte Woche in Indonesien, viertgrößter Steinkohleexporteur. Für die hat der Beschluss der Deutschen, bis spätestens 2038 rauszugehen, überhaupt erst einen Prozess in Gang gesetzt, dass sie darüber nachdenken, ob sie es sich leisten können, weiterhin in Kohlebergbau zu investieren und damit volkswirtschaftlichen Wert zu verbrennen. Das heißt, diese Ausstrahlungswirkung, die das, was wir machen, haben können, sind wichtig. Das ändert nichts an der Tatsache, dass in der Welt zu viele Steinkohle- und Braunkohlekraftwerke im Bau sind. Die Frage ist, welchen Prozess kann man in Gang setzen, damit souveräne Staaten Entscheidungen treffen, um in eine andere Richtung zu gehen?
Gut, aber dann lassen Sie uns an der Stelle die Gretchenfrage stellen. Wenn Deutschland 2035, 36, 37, 38, vielleicht auch schon 2033 aus der Kohle aussteigt, wird dann in Europa, jetzt bleiben wir mal bei uns auf dem Kontinent, wird dann tatsächlich in Europa es zu einer Verminderung der CO2-Emissionen führen? Denn es gibt Stimmen, die sagen, nix da, es wird sich nur verlagern, dann importieren wir halt mehr Strom, zum Beispiel aus Polen, und es wird nicht eine Tonne weniger letztendlich im europäischen Rahmen emittiert.
Was hier dabei richtig ist, ist natürlich, wir sind in einem europäischen Emissionshandelssystem. Das ist das, was eben sozusagen den Ausstoß an CO2 reguliert. Und wenn Deutschland jetzt ganz alleine diese Politik machen würde und es hätte keine Auswirkungen auf die Gesamtausstattung der Zertifikate in Europa, dann gäbe es diesen Effekt, den nennt man dann so schön Wasserbetteffekt. Ja? Der eine macht was und geht runter mit seinen Emissionen, an der anderen Stelle gehen sie hoch, weil insgesamt ändert man nichts an der Wassermenge, die da drin ist. Genau das haben sich natürlich auch die Akteure auf europäischer und auch auf der deutschen Ebene überlegt. Das heißt, man muss natürlich in dem Moment, wo man in Deutschland signifikant Kohlekraftwerke abschaltet und CO2 eindämmt, das insgesamt aus der Menge der verfügbaren Zertifikate dann rausnehmen. Gleichzeitig haben wir ja auf europäischer Ebene im Moment auch durch die neue EU-Kommission, die sich gerade bildet, wieder ein bisschen Drive in der Debatte, ein bisschen Zug da drin, dass also insgesamt auf europäischer Ebene die Emissionen auch gesenkt werden sollen. Also natürlich muss das synchronisiert werden und harmonisiert werden. Das heißt also, wenn Europa hier geschlossen vorangeht und die Deutschen sind natürlich, sagen wir mal, aufgefordert, wieder ein Zugpferd zu werden. Das waren sie jetzt ein paar Jahre lang nicht, eher im Gegenteil. Also sie können jetzt damit wieder ein Stück weit vorangehen. Und gerade eben ist Polen schon angesprochen worden. Polen ist hier natürlich, wie die gesamten Visegrad-Staaten, die osteuropäischen Staaten, eher eine Herausforderung beim Thema Klimapolitik und Klimaschutz. Aber die Polen haben jetzt ganz frisch zum Beispiel auch ein Klimaschutzministerium einberufen, weil die auch mit der Kohlepolitik ein Problem sehen. Übrigens auch wegen gesundheitlicher Fragen. Es ist ja nicht nur Klimaschutz und Klimawandel, die da eine Rolle spielen, sondern auch Gesundheit. Da sind ja noch mehr Emissionen im Spiel. Also insofern, ich glaube, wie Felix Mattes gesagt hat, hier wird ein Prozess angestoßen, auch mit einer Ernsthaftigkeit verfolgt und untersetzt. Und genau das ist das, was im ersten Schritt in Europa Schule machen kann und danach auch weltweit.
Ja, und ich möchte den Rahmen noch ein bisschen größer machen. Und zwar, ich bin angetreten als Professorin und man hat mir gesagt, bring so viel Erneuerbare ins Netz, wie es eben geht. Haben wir gemacht. Nicht nur ich, klar. Aber es ist sehr erfolgreich. Deutschland ist da wirklich sehr gut, ein sehr hoher Prozentsatz. Und was ist mit der CO2-Zahl passiert? So gut wie nichts. Worüber reden wir? Reden wir darüber, mehr Erneuerbare ins Netz zu bringen oder reden wir darüber, die Klimaziele zu erreichen? Wir denken dann an den Verkehrssektor und Sie wissen, da wird gerade versucht, alles an Elektroautos auf die Straße zu bringen, was geht, weil man erkannt hat, weil natürlich der Verkehrssektor einen riesen Beitrag hat zu dieser CO2-Zahl. Das heißt, wir verkoppeln gerade verschiedene Energiebereiche. Sie haben das Wort Sektor oder Sektorenkopplung bestimmt schon gehört, nämlich wir verstromen alles, wir bringen das Verkehrswesen in das elektrische Netz ein. Und das heißt, das müssen wir alles zur Verfügung stellen. Im Jahre 2050 möchte man die Reduzierung erreicht haben, um 80% CO2. Da gibt es Studien, die zeigen, dass es funktionieren kann, dass es geht, wenn man die Sektoren geschickt miteinander koppelt und wenn man auch wirklich alle Potenziale nutzt. Alle Potenziale, jetzt komme ich zurück auf die erneuerbaren Energien, heißt dann, wir reden nicht mehr über Windenergie in Norddeutschland, sondern Windenergie in ganz Deutschland. Über die Abstandsregelung wollen wir hier jetzt gar nicht reden.
Später, kommen wir noch drauf.
Wir reden auch nicht über Photovoltaik auf dem Dach, so wie sich das vielleicht jemand vorstellt, der dann sagt, ich habe hier ein Häuschen, ich baue mir noch einen Speicher in den Keller und dann versorge ich mich autark. Autark, wenn es heißt, Sie kappen wirklich die Stromleitung, das wird nicht funktionieren. Ich wage die These, das können Sie nicht bezahlen, weil das ist viel zu teuer. Aber wir gehen so weit und sagen, das Dach muss dann viel größer, viel stärker bestückt sein. Nämlich wir brauchen alle Potenziale. Und es hat sich halt gezeigt, dass das Dach am meisten Potenzial liefert ohne Akzeptanzproblem. Das heißt, alle Potenziale zu nutzen. Und dann stellen wir fest für das Jahr 2050, dann brauchen wir trotzdem noch Stromimporte. Wir haben nicht genug Potenzial erneuerbarer Energien, um diesen großen Stromsektor, der also größer wird, bedienen zu können. Wir brauchen Stromimporte und für mich ist es eine Selbstverständlichkeit und jetzt bin ich bei der Antwort auf Ihre Frage, dass wir natürlich dann nur solchen Strom importieren, der dann auch unseren Qualitätskriterien genügt.
Also nicht Atomstrom aus Frankreich und nicht schmutzigen, in Anführungsstrichen,
Kohlestrom
aus Polen.
Genau.
Vielleicht darf ich noch mal reingehen, sozusagen zum Thema Mythen. Eines der Probleme, die wir in der Diskussion hier haben, dass wir zu viel über ungeprüfte Überschriften reden. Also diese Frage, wir schalten hier Kohlekraftwerke ab und dann importieren wir den ganzen Strom von sonst woher. Wir haben ja praktische Belege. Großbritannien hat in den letzten 10 Jahren den Kohleanteil von 40% auf 5% reduziert. Gleiche Diskussion. Wir wissen aber auch, was im integrierten Strommarkt, und Großbritannien hat inzwischen dicke Leitungen nach Kontinentaleuropa, im europäischen Strommarkt sind die Emissionen gesunken. Also das heißt, das bringt schon etwas. Das führt dann zur zweiten Frage. Ja, wir haben die Erneuerbaren ausgebaut, auf dieses Jahr wahrscheinlich 45%. Und die Emissionen sind zu wenig gesunken. Die sind aber zu wenig gesunken in den deutschen Landesgrenzen, in den deutschen Bilanzgrenzen. Wir haben nämlich, und das war der eigentliche Fehler, und das bringt mich noch mal auf die Debatte, warum der Kohleausstieg so wichtig ist. Wir haben durch den zunehmenden Anteil erneuerbarer Energien nicht die CO2-intensiven Kraftwerke runtergefahren, sondern das ist alles exportiert worden. Wir exportieren im Moment 10% unserer Produktion, die CO2-intensive Produktion, die ist exportiert worden. Das heißt, und das war der eigentliche politische Lernprozess, dass wenn man Ziele mit nationalen Bilanzgrenzen gibt, und da gibt es viele gute Gründe für, dass es nicht ausreicht, die schönen neuen, sauberen Optionen ins System reinzubringen, sondern dass man auch eine ergänzende Strategie braucht, um solche perversen Effekte auszuschließen, dass man die CO2-intensiven Kraftwerke systematisch und gemanagt aus dem System rausbringen muss. Und dass wir drittens mit den entsprechenden Vorlaufzeiten die infrastrukturellen Voraussetzungen schaffen müssen.
Also wir müssen technisch eine Menge leisten, wir müssen infrastrukturell eine Menge leisten, aber wir müssen natürlich diesen Übergang auch sozial begleiten. Der Kohleausstieg ist beschlossene Sache, er wird kommen. Und es ist auch beschlossene Sache, dass die besonders betroffenen Kohleregionen Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, auch Brandenburg vom Bund 40 Milliarden bekommen, mit denen sie diesen Strukturwandel leisten sollen, oder sie bekommen die Unterstützung, damit sie ihn leisten können. Ist das der richtige Weg, um damit umzugehen? Der Bund gibt Geld und unterstützt, ist ja immer kofinanziert, aber unterstützt das Schaffen neuer Arbeitsplätze in den betreffenden Regionen.
Ja, so eine Kohlekommission ist ja eine gemeinsame Lernaufgabe. Ich habe da bei Klima- und Energiepolitik nicht so wahnsinnig viel gelernt. Ich habe aber ganz viel gelernt über Regionalpolitik. Und ich habe gelernt, was es für Situationen in Deutschland, insbesondere in der Lausitz, gibt, die ich mir für OECD-Staaten nicht vorstellen konnte. Im Kern geht ein großer Teil dieser 40 Milliarden in die Lösung eines Problems, was eigentlich mit der Kohle überhaupt nichts zu tun hat. Das ist nämlich die Frage der auseinanderklaffenden Bedingungen zwischen Stadt und Land. Dass nun endlich ein zweites Gleis von Berlin in die Lausitz gebaut wird für den Zug, was die Russen 1945 abgebaut haben, womit die Anbindung der ländlichen Region gesichert wird. Das ist doch keine Frage des Kohleausstiegs, das ist eine Frage des Ausgleiches der Lebensbedingungen. Und von diesen 40 Milliarden Strukturhilfen, wenn man die mal wirklich auseinandernimmt in die einzelnen Positionen, dienen 30 dazu, die Schere zwischen Stadt und Land zu schließen.
Herr Hirschel und dann auch Frau Hansen, ist es denn denkbar, wovon manch einer träumt, dass in der Lausitz beispielsweise sozusagen das Silicon Valley des Ostens entsteht? Also ist es denkbar, dass wir den Strukturwandel so gut hinkriegen, dass dort dann Innovation vom Feinsten geschieht?
Davon sind wir, glaube ich, noch ziemlich weit weg. Ich würde gerne mal daran anknüpfen an die Beschreibung der Region. Ich bin nämlich neben meiner Tätigkeit am IWW an der Brandenburgischen Technischen Universität in der Lausitz. Insofern kenne ich die Region ziemlich gut. Und man muss im Grunde sagen, dass ein Problem ist, dass sie nicht wie eine normale Region, die unter Strukturwandel leidet, im Moment dasteht, sondern die hat schon mit dem Fokus auf die Kohleproduktion einen enormen Abstieg erlebt. Da haben zur Wendezeit, also oder noch, das heißt also, sie haben dort schon eine schwierige Situation und sie müssen jetzt aufpassen, dass dort nicht etwas passiert. Das kann man ganz gut mit dem Klimawandel an sich vergleichen. Das, was da jetzt passiert, ist, dass da sehr viel Geld auf die Region runtergeht und es könnte so kommen, dass es wie ein Starkregen wirkt, der auf eine ausgedörrte Erde fällt sozusagen. Das heißt, Sie können sich vorstellen, es wird nicht sehr viel aufgenommen. Ein Bereich, der dort wirklich Sinn macht, ist, diese Region von einer Energieregion, von einer fossilen Energieregion, die sie ist, zu transformieren in eine Energiewenderegion. Und das sind im Moment ganz spannende Ansätze, die dort laufen. Und ich glaube, dass das tatsächlich Früchte tragen kann.
Wenn nicht das europäische Wettbewerbsrecht dagegen stehen würde, sagen ja viele, auch zum Beispiel der Ministerpräsident Haseloff von Sachsen-Anhalt, es wäre sinnvoller, als diese Strukturhilfe direkt Firmen zukommen zu lassen, dass sie sich dort ansehen, sei es durch Steuererleichterungen, sei es durch direkte Subventionen, haben wir bei anderen Energieformen ja auch gehabt.
Die wird es da auch geben. Nur auch hier wieder ist die Differenzierung. Die Verkehrsinfrastruktur ist kein Versickern. Die ist sinnvoll. Die digitale Infrastruktur ist sinnvoll. Die Kernfrage der Region, und das ist ehrlich gesagt meine zentrale Erkenntnis aus der Kohlekommission, sind nicht die bisherigen Beschäftigten, sondern die Zukunft dieser Region hängt davon ab, inwieweit sie attraktiv für junge Leute sind. Und deswegen hat die Kohlekommission gesagt, einen ganz starken Fokus zu legen, um Forschungseinrichtungen in diese Region zu bringen, um die Ausbildungsteile der großen Kohlekonzerne in den Regionen zu halten, um Berufsausbildung zu ermöglichen und so weiter. Ich saß immer neben Frau Herntier, das ist die Bürgermeisterin aus der Lausitz, sie hat gesagt, für mich ist es zentral, wie kriege ich junge Leute hierher? Und da geht es eben um Innovation und gar nicht so sehr um Subventionen für Unternehmen, sondern wie kriegt man Leute dahin, dass es Arbeitskräfte gibt, dass es qualifizierte Arbeitskräfte gibt, dass es eine Infrastruktur gibt, dass es auch eine kulturelle Attraktivität gibt, damit diese Region für junge Leute attraktiv sind. Und ich glaube, das sind die zentralen Punkte. Es geht nicht um die bestehenden Jobs. Wenn Sie sich wirklich mal die Alterspyramide angucken, da kriegen wir in 15 Jahren da sehr viel, sehr sozialverträglich abgebaut, auch mit Anpassungsgeldinstrumenten und so weiter. Aber die zentrale Frage ist die der jungen Leute und der neuen Geschäftsfelder. Und da gibt es von der Gesundheit bis zum Wasserstoff viele Potenziale in solchen Regionen.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur mit der Sendung Wortwechsel. Heute eine Aufzeichnung einer Veranstaltung in Kooperation mit der Volkswagen Stiftung. Unser Thema: Deutschlands Ausstieg aus der Kohle bis spätestens 2038 und die Folgen. Es diskutieren die Expertin für erneuerbare Energien, Professorin Jutta Hansson, Professor Bernd Hirschel vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung und Felix Christian Mattes, den Sie zuletzt hörten, vom Öko-Institut. Ich will es nochmal technisch etwas aufgreifen, die Frage: Ausstieg aus der Kohleenergie und damit ein stärkeres Gewicht noch auf erneuerbare Energien bedeutet natürlich gleichzeitig Einstieg in die Speichertechnik. Und da ist noch, widersprechen Sie mir, wenn Sie können, Frau Hansson, da ist viel, viel Luft nach oben. Denn wir wissen einfach, wenn wir nicht speichern können, werden wir niemals eine Volllast mit erneuerbaren Energien tatsächlich leisten können.
Ich werde Sie nicht korrigieren, aber vielleicht den Begriff ein bisschen weiter fassen. Nämlich das, was wir brauchen, sind Flexibilitäten. Das heißt, wir sind es gewohnt, wenn wir das Licht anschalten, dann legen wir einfach eine Scheibe mehr aufs Kraftwerk. Jetzt funktioniert das Spiel andersrum. Die Sonne scheint und wir sollen den Strom abnehmen. Also das heißt, welche Verbraucher können wir flexibilisieren? Ist das möglich? Nämlich wir wollen genau diese Volatilität ausgleichen. Es wurde eben schon gesagt, wir haben November, heute gab es wahrscheinlich überhaupt keine Photovoltaik-Einspeisung, also auch das müssen wir schaffen. Dann kommen Sie natürlich wieder mit Ihrem Speicher um die Ecke. Und das ist auch richtig. Also diese, aber Speicher auch nochmal, es gibt Kurzfristspeicher und Langfristspeicher. Es sollte hier keiner im Raum sitzen, der jetzt denkt, wir überstehen den Winter mit Batterien. Das wird so nicht sein, sondern wir reden dann von Langzeitspeichern und die sehen ganz anders aus. Und da sind wir dann beim Wasserstoff, der wird ja so viel, so gehypt im Moment. Jeder denkt, das ist die Lösung und jeder setzt Forschung in diesem Bereich an. Natürlich kann Wasserstoff dazu beitragen und muss auch weiter erforscht werden. Es gibt da noch nicht die Lösung für große Fragestellungen, die brauchen wir auf jeden Fall. Aber Flexibilitäten sehe ich zum Beispiel, was machen Firmen in der Produktion? Wo gibt es Produktionsprozesse, die wir auch verschieben können? Nämlich die Sonne scheint und wir haben jetzt einen Prozess, zum Beispiel das Kühlhaus runterzukühlen und da fordern wir Leistung an. Ich persönlich, ich weiß, das darf ich gar nicht so richtig laut sagen, glaube nicht an die Waschmaschine, weil viele denken ja immer, die Waschmaschine wird uns retten. Dann sagt der Erste aber nicht mit meiner Wäsche, das muffelt so komisch, wenn ich dann die Tür aufmache. Diese Diskussion ist für mich zurzeit nicht zielführend, sondern ich möchte wirklich die stromintensive Industrie angesprochen haben als eine Form der Flexibilität. Natürlich auch Speicher, die wir brauchen. Ich sprach eben von der Trägheit der Kraftwerke, die wir demnächst nicht mehr haben. Also etwas Gutes, das Netz wird schneller. Und wie bekommen wir diese Schnelligkeit in den Griff? Das sind zum Beispiel Speicher und da brauchen wir dann die Leistung der Speicher. Nicht so sehr die Energie, sondern wir reagieren dann mit Speichern in der notwendigen Zeit und das funktioniert. Und das sind also diese Flexibilitäten und da weiß ich jetzt gar nicht, ob ich jetzt alle genannt habe, aber das ist das, was wir brauchen, genau um diesen Ausgleich kurzfristig und auch langfristig
hinzubekommen. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, weil das war jetzt sozusagen die gute Information, dass wir zum heutigen Stand eigentlich schon über eine ganze Reihe von Speichertechnologien für große und kleine Anwendungen für kurze Frist und lange Frist haben und die eigentlich kontinuierlich weiterentwickeln können, bis wir die auch zu einem Ausmaß brauchen, dass sie dann auch quantitativ eine Rolle spielen. Dieses Ausmaß, bis zu der wir die brauchen, bedeutet, dass wir noch sehr viel mehr Erneuerbare brauchen. Und an der Stelle hakt es im Moment gerade. Das heißt also, während wir vorher die Politik jetzt an einigen Stellen auch gelobt haben, dass sie da gewisse Prozesse in Richtung Kohleausstieg eingeleitet haben, wir haben ein Ausbauziel für erneuerbare Energien. Das bedeutet 65% bis 2030. Und wir haben jetzt erfreulicherweise mittlerweile 45%. Das ist schon ziemlich viel, aber die Strecke ist noch sehr lang. Und wir haben vorhin gehört, dass wir eben nicht nur diese 65% im heutigen Stromsystem brauchen, sondern wir wollen über die Sektorenkopplung auch noch im Bereich der Wärme, strombasierte Wärme erzeugen und im Bereich Verkehr die Autos mit Strom fahren. Das heißt, aus den 65% werden dann irgendwann nicht 100, sondern 200. Ja? Also es verdoppelt sich. Wir haben also noch eine große Strecke vor uns. Und wenn ich mir im Vergleich dazu angucke, was die Politik im Moment macht, die müsste eigentlich die Fesseln lösen, um die verschiedenen Potenziale in die Spur zu bringen, für kleine Photovoltaik, für große und insbesondere für die Windenergie. Und das Schöne bei Wind und Photovoltaik, also bei Solarenergie und Windenergie, ist, die ergänzen sich übers Jahr auch ziemlich gut in ihrer Stromerzeugung. Die passen wunderbar zusammen. Ich kann also auf keine verzichten.
Das, aber was Sie gerade mit der Windenergie passiert. Aber Sie würden auch nicht neben einem Windrad leben wollen.
Man lebt ja nicht unmittelbar neben dem Windrad, sondern es gibt ja auch heute Abstände, die zu im Schnitt einer Größenordnung von ungefähr 800 Metern führen. Und wir reden jetzt gerade über 1000 Meter, die aber auch nicht überall stattfinden. Die Abstandsregel ist nicht das Kernproblem. Auch da wird meines Erachtens über eine falsche
ein
Debatte
Mythos,
geführt.
Ein weiterer Mythos.
Das entscheidende Problem ist, wir haben keine Systematik, dass, wenn ein Windrad, wenn ein Windpark in meiner Nähe steht, dass die Bürger und dass die Kommune zwingend etwas davon hat. Da muss etwas davon abfallen. Das muss wieder eine Kernmotivation sein, dass Kommunen was davon haben, wenn diese Dinger vor die Nase gestellt werden. Und da gibt es sehr große Unterschiede in der Akzeptanz. Und das ist, die Akzeptanz wird, glaube ich, ist es, glaube ich, schon jetzt so, dass die Akzeptanz eigentlich als Erfolgsfaktor der Energiewende die Ökonomie mittlerweile überholt hat. Und deswegen müssen Instrumente, die die Bundesregierung sich ausdenkt, mittlerweile die scharfe Prüfung überstehen, ob sie zur Akzeptanz beitragen. Und das tut das Allermeiste, was im Moment im Bereich der Erneuerbaren rausgelassen wird, leider nicht.
Herr Mattes, die Experten von McKinsey sagen, es könnte zu Stromversorgungsengpässen kommen, weil ja im Moment auch noch 7 Kernkraftwerke am Netz sind. Wir haben aber auch den Atomausstieg. Und wenn dann beides wegfällt sozusagen, kommt es zu Engpässen. Ist das ein weiterer Mythos? Räumen Sie mit ihm auf.
Ja, also die Experten von McKinsey sind jetzt nicht, zeichnen sich nicht dadurch auf, dass sie jetzt vertiefte Kompetenz im Bereich der Versorgungssicherheit haben. Das muss man mal so deutlich sagen. Ich meine, wir machen ein super detailliertes Monitoring der Versorgungssicherheit. Wir haben mit elektrotechnischen Instituten, machen wir die Übertragungsnetzbetreiber machen das. Ich glaube, wir haben Mechanismen, mit dem wir das überprüfen können. Und wir haben im Übrigen auch Mechanismen, das ist schon gesagt worden, wenn es Probleme bei der Systemsicherheit gibt, haben wir die Möglichkeit, die Abschaltung von Kraftwerken zu verbieten. Die kommen dann in eine Reserve. Da habe ich überhaupt keine Bedenken. Sozusagen, wir werden das lösen, weil wir die Mechanismen in der Hand haben. Aber nochmal zum Thema Mythos. Wir müssen uns angewöhnen, und ich glaube, das ist ein Teil des Problems, in Phasen zu denken. Die Frage der Speicherung kommt dann auf die Tagesordnung, wenn wir überschüssige Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien haben. Das haben wir in wenigen Stunden im Moment im Jahr.
Aber wenn es kommt, muss es da sein.
Lassen Sie mich ausreden. Ab dann brauchen wir das. Wir investieren im Moment viel in Batterietechnik, die sogenannten Lernkurveneffekte, also die Kostenreduktion bei Batterien, sind inzwischen fast so wie bei der Photovoltaik. Ich glaube auch, dass wir im Moment einen Hype zu Wasserstoff haben, aber nach 2030 werden wir das brauchen. Das ist aber eine Debatte, wo wir Technologien im Jahr 2030 zur Verfügung haben müssen. Das darf uns nicht darüber hinwegtäuschen. Und deswegen bin ich froh, dass das Wort Flexibilitätsoption gefallen ist, dass wir bis dahin das ausnutzen, was da ist. Wenn der Wind nicht scheint und wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, ist bis auf Weiteres ein billiges Gaskraftwerk ökonomisch unschlagbar. Es gibt auch die Nachfrageflexibilität, um das den Hörern zu verdeutlichen. Ich war Anfang des Jahres auf einem Seminar von Chemieingenieuren, die chemische Anlagen bauen. Und die haben nochmal sehr deutlich gesagt, die Philosophie, wie wir chemische Anlagen bauen, basiert auf der Idee, dass Strom dann besonders billig ist, wenn man ihn 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche verbraucht. Die neue Realität ist, der Strom ist billig, wenn der Wind weht und die Sonne scheint. Und die sagen, natürlich werden wir dann andere Chemieanlagen mit mehr Zwischenspeichern und so weiter bauen. Und wo müssen wir heute investieren, damit wir im Jahr 2030, 35 Speicherung großvolumig da haben? Letzte Bemerkung noch zur Akzeptanz. Energiewende ist Strukturwandel, der darin besteht, dass wir Landschaft industrialisieren. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und wir müssen Mechanismen finden, um die Akzeptanz da zu schaffen. Wenn Sie von Hannover nach Berlin fahren und in der Nähe von Nauen sind, wissen Sie auch, wie Planungsfehler bei Windenergie passieren können, die viel Akzeptanz gekostet haben. Die Frage um die Verteilung von Flächen haben wir bei der Windenergie, aber genauso in den Städten. Das heißt, aus meiner Hypothese, es geht gar nicht mehr um Technik, es geht gar nicht mehr um Kosten, sondern es geht um neue, knappe Ressourcen. Und Fläche ist eine von diesen knappen Ressourcen und die müssen wir aktiv managen. Da geht es darum, haben die Leute, die da in der Nähe wohnen, haben die was davon? Da gibt es Untersuchungen, dass man Akzeptanz besser machen kann. Braucht man andere Planungsverfahren? Braucht man im Übrigen auch Glaubwürdigkeit? Und das war ein Problem. Wir haben Windenergie ausgebaut und die nationalen CO2-Emissionen sind nicht gesunken. Und dann sagt man jemand, okay, wohne neben der Windkraft und das nützt nicht mal was fürs Klima. Wenn man ein überzeugendes Gesamtkonzept hat, gelingt es auch, Akzeptanz zu schaffen und zu bewahren.
Und ich möchte noch den Netzausbau noch hinten dranhängen, weil der Netzausbau ist auch eine Flexibilität. Ich kann die Leistung, den Strom genau dahin bringen, wo er hingehört, nämlich zum Verbraucher. Und auch Netzausbau ist ein Kernelement für die Energiewende und natürlich haben wir da auch das Akzeptanzproblem.
Und deswegen ist Glaubwürdigkeit so wichtig und deswegen ist der Kohleausstieg ein wichtiges Thema im Kern, aber die Ausstrahlungseffekte des Kohleausstiegs auf die anderen großen Baustellen, die wir vor uns haben, darf man nicht unterschätzen.
Ich würde gerne einen Punkt noch anfügen, weil wir haben eben ja schon geschildert bekommen, dass wir hier in so einem dicht besiedelten Land wie Deutschland durchaus eine Herausforderung haben mit den Erneuerbaren. Wir können nicht mehr darauf hoffen, dass sie nur an den besten Standorten irgendwo einzeln stehen, sondern wir müssen das großflächig erschließen in möglichst allen Feldern. Ich will auf einen Punkt hinweisen, wie wir auf einen Schlag nicht, das ist auch ein längerer Prozess, aber wie wir sozusagen die erneuerbaren Potenziale verdoppeln können. Und zwar auf eine ganz einfache Art und Weise, indem wir nur noch die Hälfte der Energie verbrauchen. Das heißt, das ist aber nichts anderes als die geltende Politik der Bundesregierung. Seit 2010 ist im Energiekonzept und auch davor war das schon klar gesetztes Ziel, dass wir die Primärenergie, die wir verbrauchen, halbieren wollen auf lange Sicht. Und es gibt jetzt mittlerweile das schöne Schlagwort, das heißt dann Efficiency First, muss ja dann Englisch sein, also Effizienz. Jede Kilowattstunde, die eingespart wird, ist die beste. Das Dumme dabei ist nur, dass das nicht mit politischen Maßnahmen untersetzt ist, die wirken. Wenn wir uns die Entwicklung in diesen beiden großen anderen Sektoren, also nicht die Stromerzeugung, sondern der Verkehr und die Wärme, der Wärmeverbrauch der Gebäude, wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, dass da seit vielen Jahren nichts passiert ist. Im Gegenteil, es geht sogar nach oben. Das heißt, wir haben hier zwar einen bunten Instrumentenblumenstrauß, aber in Summe wirkt der nicht. Und das sind die beiden großen Bereiche, wo wir tatsächlich einen größeren Schritt brauchen, wo es auch entschlossenere Instrumente braucht, wo wir möglicherweise dann doch das, was in der Politik seit vielen Jahren tabu ist, nämlich Ordnungsrecht, brauchen, um hier auf einen geordneten Weg zu kommen.
Schon allein deshalb, weil tatsächlich, wenn wir dieses Klimaziel, nicht mehr Erwärmung als 1,5 Grad, erreichen wollen, dann müssen wir, so ist zu lesen, 80% der noch vorhandenen fossilen Energien da lassen, wo sie jetzt sind. Das heißt, ob der Prozess der Einsicht, des Begreifens alleine ausreicht, müsste man als Frage in den Raum stellen.
Nein, Einsicht ist doch auch nicht der Mechanismus. Wir müssen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ändern, damit
also
das so ist.
Also auch Gebote und Verbote.
Ja, natürlich. Wir brauchen einen aufgeklärten Politikmix, der daraus besteht, da wo Verbote großflächig und mit geringen Transaktionskosten wirken können, die da einzusetzen. Das gilt für die Wärmedämmung, das gilt für Mindeststandards bei Elektromobilität. Wir müssen aber auch andere Bereiche, wo es nur über die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, wir brauchen einen Preis auf CO2, der muss signifikant sein. Wir müssen Infrastruktur ausreichend vorher, brauchen einen Politikmix, der die verschiedenen Baustellen adressiert. Und ich bin ja so ein guter evangelischer Mensch und von daher weiß ich den Unterschied zwischen Lösung und Erlösung ziemlich präzise. Und wir diskutieren zu viel über Erlösung und zu wenig über Lösung. Aber nochmal zu Bernd. Ja, aber ich glaube, es ist falsch, den Eindruck zu erwecken, dass wenn wir ganz viel Strom sparen, dass wir uns dann diese großen Probleme, die wir bei den erneuerbaren Energien haben, vom Hals schaffen können. Wir werden Elektromobilität kriegen, wir werden im Wärmesektor erheblichen Strombedarf und selbst wenn wir sehr aggressiv sind bei der Energieeffizienz, was wir im Moment nicht sind, werden wir am Ende des Tages für ein klimaneutrales Deutschland so zwischen 20% und 25% mehr Strom brauchen. Das kriegen wir knapp hin mit den Flächen, aber viel mehr ist da nicht. Da kann man nämlich im Land keinen Wasserstoff mehr produzieren. Sozusagen, das müssen wir uns aber klar machen.
Und wir müssen uns dabei auch, denke ich, vor Augen führen, wenn wir alles künftig über Elektroenergie mehr oder weniger machen wollen und die dann natürlich aus erneuerbaren Energien produzieren, dass wir dann, manche sagen 10-mal mehr, manche sagen 13, 14-mal mehr Kapazitäten für erneuerbare Energien brauchen, als wir heute haben. Und das bei den Problemen mit der Fläche, die schon auftaucht.
Also man soll deswegen ja Moderatorin nicht widersprechen, aber diese Zahlen sind einfach nicht richtig. Nee,
das ich ist zitiere.
Das 2- bis 3-fache.
Nein, das ist einfach.
Ich zitiere.
Da zitieren Sie Sachen, die das nicht verstanden haben, aber niemand redet über den 10-fachen.
Moment, nicht nur Strom, ne? Ich meine den gesamten Energiebedarf.
Ja, genau. Ja, aber wenn Sie den weiterwälzen auf den Stromsektor, dann kommen Sie zu einer Verdopplung, vielleicht zu einer Verdreifachung. Und es ist auch sicherlich klar, dass wir auf die lange Strecke, zum Beispiel für den Bereich Verkehr, sowas wie Wasserstoff werden importieren müssen. Das ist auch nicht schlimm, weil wir heute ja über 80% unserer Energierohstoffe importieren. Und wenn wir am Ende 15 oder 20% entweder Wasserstoff, also Brennstoffe importieren, grüne Brennstoffe importieren oder nennenswerte Mengen Strom, das ist nicht schlimm. Das ist ja eine enorme Verbesserung der Importquote, trägt auch zur Versorgungssicherheit bei. Ich habe eben nicht von der Stromwende gesprochen, sondern es ist klar, dass wir sehr viel Strom auch für den Wärmesektor einsetzen werden und für den Verkehrssektor. Aber wenn wir den gegenwärtigen Wärmeverbrauch in den Gebäuden nicht drastisch reduzieren, dann ist es illusorisch, das zu schaffen. Dann kommen wir tatsächlich in absurde Größenordnung. Das heißt, wir müssen an die Gebäude ran. Und da müssen wir konstatieren, da ist seit 2010 ungefähr der Wärmeverbrauch in den Gebäuden kaum zurückgegangen, weil wir pro Kopf immer mehr Quadratmeter verbrauchen und weil die low-hanging fruits sozusagen, das, was einfach war, nämlich in den 70er, 80er Jahren, als die erste Sanierungswelle kam, mit der Wiedervereinigung die zweite Sanierungswelle. Wir treten jetzt ein Stück weit auf der Stelle. Und das ist der Bereich, wo wir die größten Energieverbräuche haben. Und da müssen wir ran. Das gibt gar keine andere Möglichkeit.
Ja. Und wenn ich mir als Ingenieur auch was wünschen darf von der Politik, also wo sehe ich ein großes Hemmnis? Ein großes Hemmnis sind die Regularien, die gelten, die es nämlich nicht ermöglichen, dass man Techniken auch ausprobiert. Nämlich man kann zurzeit, man bekommt das bezahlt, was man auch erklären kann, aber nicht das, was man vielleicht nur testen möchte. Also das heißt, diese Forderung einfach zu sagen, Mensch, wir brauchen jetzt etwas Neues, das wissen wir, aber es funktioniert wahrscheinlich nicht von Tag 1. Es hat wahrscheinlich auch noch Kinderkrankheiten, aber es muss jetzt ausprobiert werden. Und zum Beispiel, wir sollen unseren Studierenden beibringen, interdisziplinär zu arbeiten mit den Maschinenbauern, mit den Architekten, mit den Bauingenieuren, interdisziplinär. Das muss auch im Energiebereich so sein, nämlich der Bereich Strom oder der Stromsektor und der Wärmesektor sind noch nicht durchgekoppelt, auch nicht mit den Regularien. Und das wäre etwas, was ich mir wünsche.
Wenn es aber so stark auch um Effizienz geht und um den Strom, den wir besser nicht verbrauchen, ist es dann nicht eigentlich kontraproduktiv, wenn die Bundesregierung in ihrem Klimapaket ja Entlastungen für Unternehmen und Haushalte beim Strompreis in Höhe von 2 Milliarden Euro plant, also Strom billiger macht?
Ja, aber wenn Sie das mal auf die Kilowattstunde umrechnen, ist das immer noch sehr wenig.
Aber das Signal bleibt ja trotzdem es wird billiger.
Ja, es wird billiger, aber auf der anderen Seite haben wir ein bizarres System der Energiebesteuerung. Wenn Sie das mal auf eine einheitliche Grundlage umrechnen, besteuern wir heute Strom mit 92 Euro pro Tonne CO2. Bei Erdgas besteuern wir das mit 30 Euro pro Tonne CO2, bei leichtem Heizöl mit 23 und bei Kohle, die im Industriebereich durchaus auch noch eine Rolle spielt, 3,50 Euro. So, wenn wir so eine Struktur haben, müssen wir uns nicht wundern, dass die Wärmepumpe nicht zum Zuge kommt. Wir haben jetzt ein Klimaschutzprogramm, da gibt es viel Streit um die CO2-Bepreisung. Mein größtes Problem mit der CO2-Bepreisung ist überhaupt nicht, dass das am Anfang 10 Euro sind und dann 35. Sondern mein Hauptproblem ist, dass wir das einfach auf das bestehende, total verzerrte Energiesteuersystem raufsetzen. Wir trauen uns also nicht, die Besteuerungsdifferenz zwischen Heizöl und Erdgas anzugleichen. Und im Ergebnis legen wir große Förderprogramme auf, um Heizölheizung zu ersetzen. Das ist bizarres Zeug. Das ist das Zeichen dieser neuen Phase der Energiewende, an der wir sind, dass wir strukturell an bestimmte Dinge ran müssen. Wir müssen strukturell an die Preise und da geht es nicht um die absoluten Niveaus, sondern um die Relation. Und wir müssen uns auch darum kümmern, wie wir dieses zukünftige, sehr koordinationsintensive Systeme koordinieren wollen. Und ich glaube, das Grundproblem, und das ist die große Herausforderung, der wir stehen, dass wir den erneuerbaren Ausbau nicht stoppen dürfen, dass wir die Preissysteme umgestalten müssen und dass wir einen aufgeklärten Ansatz finden, wie wir mit den räumlichen Fragen umgehen. Und das wird nicht angegangen. Und das ist das Hauptproblem dieser Transformationslethargie, in der wir im Moment sind.
Wir brauchen über den Preis für CO2 nicht unbedingt an dieser Stelle hier streiten, obwohl man wunderbar darüber streiten könnte, zwischen dem, was kommen wird und was die Wissenschaft empfiehlt, wie hoch der Preis sein sollte. Richtig ist doch aber auf alle Fälle, dass nach wie vor der Ausstoß von CO2 zu günstig ist.
Es ist auf jeden Fall zu günstig. Ich denke, wir würden hier sehr schnell eine Einigung finden, in welcher Größenordnung man starten und das dann weiterentwickeln sollte. Es ist natürlich der richtige Ansatz, dass fossile Brennstoffe einen Preis brauchen und eine Entwicklung vorgezeichnet bekommen müssen, sodass jeder weiß, es ist eine blöde Idee, wenn jetzt meine Ölheizung kaputt geht, wieder eine Ölheizung da reinzusetzen. Dieses Signal muss einfach klar sein und das hat eben einerseits sozusagen den Startpreis und das zweite die dynamische Ankündigung, in welche Richtung das gehen soll. Sie haben aber richtigerweise ja auf einen wichtigen Erfolgsfaktor hingewiesen, der bei diesem Spiel nötig ist, nämlich die betroffenen Bürger zu entlasten und auch die Unternehmen zu entlasten. Das ist ja kein Hexenwerk. Das ist das, was eigentlich das Kerngeschäft von Politik ist, nämlich zu verteilen, umzuverteilen. Verteilung ist das Kerngeschäft. Das heißt also, die Politik versucht, etwas in eine Richtung zu lenken und muss auf der anderen Seite sehen, dass sie alle mitnimmt oder diejenigen, die davon negativ betroffen sind, entlastet, kompensiert. Diese Form von CO2-Preis, nämlich mit einer Sozialverträglichkeitskomponente, ist nichts, was das deutsche politische System hätte neu erfinden müssen, sondern das gibt es in ganz vielen europäischen Ländern. Wir müssen nur in die Schweiz gucken, da funktioniert es seit vielen Jahren, in Schweden funktioniert es, in anderen Ländern auch. Die kompensieren das, indem sie pro Kopf etwas zurückgeben. Das finde ich sogar noch viel besser, als im Strombereich zu entlasten, weil das möglicherweise tatsächlich den unangenehmen Nebeneffekt hat, dass man das Gefühl hat, oh, Strom wird billiger, dafür brauche ich jetzt mehr. Weil im Grunde geht es ja nur darum, dass die fossilen Brennstoffe teurer werden. Aber wenn Sie dann eben den Bürgern das Geld zurückgeben pro Kopf, dann haben Sie zwei wunderbare Effekte. Nämlich Sie haben automatisch den Effekt, dass einkommensschwächere Haushalte überproportional davon profitieren. Dann müssen Sie noch ein paar Ausnahmehärtefälle entlasten, die Pendler. Das wird schon gemacht. Also diese Entlastung findet statt, ohne dass ein wirksamer CO2-Preis aufgelegt wird. Dieser Punkt der Sozialverträglichkeit ist einer, mit dem Sie auch konsequente Klimapolitik machen können und sich trauen können. Und diese Ängste, die würde ich der Politik gerne nehmen.
Und ich würde gerne noch einen Moment beim lieben Geld bleiben. Privates und öffentliches Kapital fließt nach wie vor und immer wieder auch in Projekte mit fossilen Energien. Daran ändert sich vielleicht so langsam was, aber noch ist es so und das, obwohl Goldman Sachs, und die sind nun wirklich nicht verdächtig, dass sie besonders grün sind, schon seit Jahren warnen. Man kann zwar kurzfristig da noch Gewinne gewärtigen, aber dann nimmt das ganz schlagartig mit strengeren Klimagesetzen ab. Also hat eigentlich so eine Bewegung wie die Divestment-Bewegung, die sich aufgemacht hat zu sagen, wir müssen aufhören, in diesen Bereich zu investieren, einen ganz wesentlichen Anteil daran, wenn wir tatsächlich diesen Ausstieg, Umstieg, diesen Übergang von fossiler Energie zu Nachhaltigkeit, zu erneuerbaren Energien schaffen wollen?
Ja, das ist ganz klar eine Herausforderung. Und ein erster Schritt noch vor dem Divestment wäre schon mal, dass man die Förderung einstellt. Also Sie haben vorhin die vielen Kohlekraftwerke, die jetzt auch weniger wären, in Vietnam und Indonesien und Chile. Das wären deutlich weniger, wenn wir nicht die chinesischen, koreanischen und japanischen Entwicklungsbanken hätten, also die Exportförderungsorientierung, die nämlich sozusagen japanische, koreanische, chinesische Kraftwerke subventionieren, damit sie in Indonesien, Vietnam und sonst wo gebaut werden. Das wäre schon mal ein großer Vorteil. Deswegen ist das, dass Exportgarantieinstitutionen in Europa sowas inzwischen nicht mehr machen, ist schon mal ein großer Fortschritt. Die Goldman Sachs-Leute, die sagen das ja nicht aus Jux und Dollerei, weil für die etwas an der Wand steht, was wir sozusagen als stranded assets bezeichnen, also als gescheiterte Investitionen. Wir haben das auch in Deutschland. Wir haben zwischen 2010 und 2015 eine ganze Menge neue Kohlekraftwerke gebaut. Die Investoren sehen ihr Geld da nie zurück. Das ist alles weg. Und das steht im großen Stile der fossilen Förderungsindustrie bevor. Und deswegen, glaube ich, müssen wir Nummer eins erstmal die Förderung von solchen Projekten. Und deswegen war jetzt, das ist auch ein richtiger Schritt, dass die Europäische Investitionsbank eben keine vergünstigten Kredite mehr für Erdgasprojekte zum Beispiel ausgibt. Weil eins muss man sich auch klar machen. Kohle ist der erste Schritt. Wenn wir 2050 klimaneutral sein wollen, dann geht es in 10 Jahren auch um den Erdgasausstieg.
Und auch RWE, einer wahrscheinlich der größten CO2-Emittenten in ganz Europa, gibt sich eine andere Strategie. Fridays for Future wirkt, die Politik wirkt. Man will klimaneutral produzieren in Zukunft ab 2040. Aber noch sind sie halt die größten Emittenten und noch hält die Stadt Essen beispielsweise 18 Millionen Aktien von RWE. Also ist da auch die Politik, nicht nur Goldman Sachs, also die Investoren, sondern tatsächlich auch die Politik gefragt zu sagen, wir müssen uns genauer überlegen, wo wir unser Geld hintun.
Natürlich können Sie durch eine solche Divestment-Strategie, also so Investitionen abziehen aus fossilen Unternehmen, die Unternehmen einerseits ein bisschen bewegen. Ich denke, der deutlich wichtigere Hebel ist, dass sie quasi Kapital umschichten in nachhaltige Unternehmensformen oder Unternehmenszwecke. Langfristig ist das Ganze aber nicht ein sozusagen Ansatz, der von alleine wirken wird, weil es die politische Flankierung auf jeden Fall braucht, weil wenn sie die Nachfrage verknappen sozusagen, aber das Angebot nicht, dann gehen die Preise runter und dann, wenn es immer noch weiterhin fossile Schurkenstaaten gibt, die das auf den Markt bringen und andere, die es kaufen, dann wird das für die unter günstigeren Möglichkeiten immer noch der Fall sein. Und insofern, Sie brauchen sozusagen die politische Lösung parallel. Aber Sie können eben zur heutigen Zeit schon wichtige Signale setzen. Sie können den Finanzmarkt damit auch beeindrucken. Das sind Debatten, die auch gerade laufen über Green Finance, also dass man Kriterien entwickelt. Und Sie können vor allem.
Die EU will eine grüne Liste erstellen.
Genau, genau. Ob das jetzt schon kurzfristig funktionieren wird, wage ich zu bezweifeln. Aber die Prozesse sind wichtig. Der entscheidende Punkt heutzutage ist, glaube ich, dass das Kapital umgeschichtet wird von den einen Zweigen, die wir nicht mehr wollen, in neue, die dann mehr Kapital zur Verfügung bekommen.
Das kann aber nur funktionieren, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Die ostdeutsche Braunkohlewirtschaft war seitens Vattenfall unverkäuflich. Niemand wollte das haben, bis es einen tschechischen Investor gab, der gesagt hat, ich glaube das alles nicht, dass das mit dem Klimaschutz so schnell gehen wird und ich kaufe das. Die einzige Sprache, die die verstehen, sind eine Veränderung der Rahmenbedingungen. Und das heißt Kohleausstieg, CO2-Bepreisung und so weiter. Für die Stadt Essen, die hat ein Problem, dass sie nämlich ihre Aktien nicht rechtzeitig verkauft haben, beziehungsweise sind jetzt auch einer der Treiber, warum das RWE sozusagen erneuerbare Energienbranchen aufkauft, Innogy, E.ON und so weiter, um ihren Investoren, und nichts weiter sind der Aktienbesitzer, auch zukünftig noch Erträge zu generieren. Das Ganze funktioniert aber nur, und von daher ist diese Green Investment and Divestment ist immer eine ergänzende Politik, die kann etwas verstärken, aber wenn wir die Rahmenbedingungen nicht verändern, die nämlich den Business Case in eine andere Richtung ausrichten, dann hat das mit dem Divestment und mit dem Aktienhalten auch nur begrenzte Wirkung.
Ich möchte ganz zum Schluss noch, dass Sie Ihre Glaskugel, Ihre persönliche, bemühen. Ich möchte gern von Ihnen jedem wissen, das letzte deutsche Kohlekraftwerk geht vom Netz 2038 oder früher oder später. Was steht in Ihrer Glaskugel?
In meiner Glaskugel steht ein Pferd. Ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss. 2038.
In meiner Glaskugel steht, dass mir das letzte Kohlekraftwerk eigentlich egal ist. Mir ist viel wichtiger, dass die Erneuerbaren zügig ausgebaut werden. Und dafür braucht es mehr ökonomische Teilhabe und ein Gas geben in all den Bereichen Wind, Solar und alle anderen, die dazukommen. Das muss jetzt konsequent vorangetrieben werden. Dann ist mir das Enddatum egal.
Also für das Klima ist wichtiger, was mit der Kohleverstromung im Jahr 2025 ist, welches Niveau wir da erreicht haben, sondern das Enddatum. Aber wenn Sie die Frage so stellen, ich glaube, dass wir eine differenzierte Frage haben. Das letzte deutsche Steinkohlekraftwerk wird um das Jahr 2030 abgeschaltet. Das letzte deutsche Braunkohlekraftwerk wird aus meiner Sicht irgendwann zwischen 2030 und 2035, wahrscheinlich so eher 33, 34 abgeschaltet. Weil wie gesagt, wenn wir 2035 erfolgreich sind, 75% Erneuerbare zu haben, wir werden CO2-Preise sehen um die 35, 40, 45 Euro. Und diesen Rahmenbedingungen ist Kohleverstromung nicht zu halten.
Herr Mattes hat jedenfalls eine sehr präzise Glaskugel. Damit geht der Wortwechsel zu Ende. Er kam heute aus dem Schloss Herrenhausen in Hannover von einer öffentlichen Veranstaltung in Kooperation mit der Volkswagen Stiftung. Es diskutierten die Expertin für erneuerbare Energien, Professorin Jutta Hansson, Professor Bernd Hirschel, Umweltökonom von Institut für ökologische Wirtschaftsforschung und desgleichen Felix Christian Mattes vom Öko-Institut, Mitglied der Kohlekommission. Ihnen allen vielen herzlichen Dank. Applaus